Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Der pakistanische Premier weist den Vorwurf zurück, Bin Laden gedeckt zu haben. Doch wer glaubt ihm noch? Wir fragen nach in Islamabad. Außerdem, die deutsche Wirtschaft boomt wie noch nie. Die Schweiz baut Brücken in Nepal, doch für wen? Und 150 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der Süden rächt sich wirtschaftlich. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
In Pakistan hat Ministerpräsident Gilani den Vorwurf zurückgewiesen, sein Land habe Terroristenchef Osama bin Laden gedeckt. Solche Anschuldigungen seien absurd, sagte Gilani in einer Rede vor dem Parlament. Pakistan dürfe nicht für die Taten des Terrornetzes Al-Qaida verantwortlich gemacht werden. Ministerpräsident Gilani will nun eine Kommission einsetzen, die Bin Ladens langjährigen Aufenthalt in Pakistan untersuchen soll. Die deutsche Exportwirtschaft ist so stark wie noch nie. Die Ausfuhren stiegen im März auf einen Rekordwert von gut 98 Milliarden Euro, wie das Bundeswirtschaftsministerium meldete. Das ist eine Zunahme von 16% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Importe erreichten einen Spitzenwert. Im Vergleich zum März 2010 stiegen sie in diesem März um 17% auf 79 Milliarden Euro. Und als Folge der guten Wirtschaftslage gibt es in Deutschland erstmals seit 4 Jahren wieder mehr als 1 Million offene Stellen, wie das Institut für Arbeitsmarktforschung mitteilte. Der deutsche Autobauer Volkswagen will noch stärker als bisher in den Bau von Lastwagen einsteigen. Man habe den Aktionären des Münchner Lkw-Produzenten MAN ein Übernahmeangebot unterbreitet, gab die Volkswagen-Führung im deutschen Wolfsburg bekannt. Zum VW-Konzern gehört bereits der ehemals schwedische Lastwagenproduzent Scania. Mit der Übernahme von MAN seien künftig weitere Synergiegewinne möglich, heißt es bei VW. Volkswagen besitzt bereits heute mehr als 30% der MAN-Aktien. In der Schweiz sollen Asylverfahren deutlich schneller abgewickelt werden können. Dieser Meinung ist die Staatspolitische Kommission des Ständerats. Sie unterstützt deshalb einen Vorschlag des zeitgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Dieser Vorschlag sieht unter anderem vor, dass neue Zentren geschaffen werden, um Asylverfahren abzuwickeln. In einem solchen Zentrum soll ein Flüchtling bleiben, bis ein erster Entscheid über sein Asylgesuch vorliegt. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Geldwäscherei eröffnet, dies im Zusammenhang mit dem Machtwechsel in der Elfenbeinküste. Hintergrund sei, dass die neue ivorische Regierung den früheren Präsidenten Gbagbo und dessen Umfeld angezeigt habe, bestätigte die Bundesanwaltschaft der Nachrichtenagentur SDA. Die Untersuchung richte sich derzeit gegen Unbekannt. Mit dem Verfahren strebt die neue Regierung von Präsident Ouattara an, die in der Schweiz blockierten Gelder aus der Elfenbeinküste zurückzuhalten. Nach den Regierungen der Kantone Uri und Tessin spricht sich nun auch die Bündner Kantonsregierung für den Bau einer zweiten Straßenröhre am Gotthard aus. Wenn die eine Röhre saniert werde und deshalb gesperrt sei, könne der San Bernardino als Ausweichroute nicht den ganzen Verkehr aufnehmen, schreibt die Bündner Regierung. Sollte der Bund auf den Bau einer zweiten Röhre verzichten, dann müsse zumindest die Zahl der Lastwagen am San Bernardino beschränkt werden. In der Schweiz ist der Verkauf von Produkten aus fairem Handel 2010 deutlich stärker gewachsen als in den Vorjahren. Der Umsatz mit sogenannten Fairtrade-Produkten hat laut der Stiftung Max Havelaar um knapp 11% zugenommen und beträgt erstmals mehr als 300 Millionen Franken. Wichtigster Verkaufspartner sei weiterhin Coop, gefolgt von der Migros, schreibt die Stiftung. In Japan wird das Atomkraftwerk Hamaoka heruntergefahren. Dies hat der Betreiber des Werkes bekannt gegeben. Zuvor hatte die Regierung Druck gemacht, das Werk vorübergehend zu schließen. Denn das AKW Hamaoka liege auf einer geologisch besonders kritischen Erdplatte und könne bei einem weiteren schweren Beben gefährdet sein, so die Regierung. Bevor das Werk wieder in Betrieb genommen wird, sollen nun die Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Tsunami-Gefahr verbessert werden. Der belgische Velorennfahrer Wout Weyland ist nach einem schweren Sturz beim Giro d'Italia gestorben. Der 26-jährige Belgier stürzte in der dritten Etappe bei einer Abfahrt und verletzte sich dabei schwer. Kurz danach erlag Wout Weyland seinen Verletzungen. Weyland war im gleichen Team wie der Schweizer Fabian Cancellara, der am Giro aber nicht mitfährt. Die Schweiz ist an der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei frühzeitig ausgeschieden. Nachdem Frankreich gegen Norwegen 2-5 verloren hat, kann die Schweiz die Viertelfinals nicht mehr erreichen. Das letzte, jetzt bedeutungslose Zwischenrundenspiel der Schweizer Mannschaft gegen die USA ist zurzeit im Gang. Im letzten Drittel steht es 4-2 für die Schweiz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.477 Punkten, minus 0,8%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 12.671 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 25,13 gehandelt, der Dollar zu 87,53 Rappen. Das Wetter heute Abend: bleibt es sonnig und mild. Morgen scheint die Sonne im Norden nur noch zeitweise. Tagsüber ziehen dichtere Wolkenfelder vorüber. Im Jura sowie in den Walliser und Berner Alpen sind einzelne Regengüsse möglich. Im Süden bleibt es morgen ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 23 und 26 Grad. Am Mittwoch ist es teils sonnig, teils bewölkt und es gehen besonders in den Bergen, vereinzelt auch im Flachland einige Regengüsse nieder. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen um 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die Verkehrsübersicht in Kurzform. Staus mit längeren Wartezeiten auf folgenden Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern, zwischen Effretikon und dem Gubristunnel. Und Richtung St. Gallen auf diversen Abschnitten zwischen dem Limmataler und dem Brütiseller Kreuz. Von Zürich Richtung Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern, zwischen Affoltern am Albis und Cham. Und im Aargau auf der Hauptstraße zwischen Döttingen und dem Grenzübergang in Koblenz.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Die Blamage von Abbottabad und wie sich der pakistanische Premier dagegen wehrt. Die deutsche Wirtschaft boomt, was macht sie besser? Dann Schweizer Asylverfahren, kommen nun die Internierungslager. China ist der Weltmeister der Windkraft, aber nur auf dem Papier. Und? Mit Pauken und Trompeten, der amerikanische Süden feiert Revanche 150 Jahre danach. Und schließlich 50 Jahre Schweizer Entwicklungszusammenarbeit, ein Augenschein zwischen Kathmandu und Pokhara und ein paar Fragen zum Jubiläum hier im Echo der Zeit. Der pakistanische Premier Gilani nahm heute im Parlament Stellung zu den Vorwürfen der eigenen Opposition, die Amerikaner für die Kommandoaktion gegen Bin Laden ins Land gelassen zu haben, und zu den Vorwürfen der Amerikaner, Pakistan habe Bin Laden mitten in Abbottabad gewähren lassen. Der Premier wies den Vorwurf der Mitwisserschaft vollumfänglich zurück. Doch glaubt ihm das überhaupt noch jemand? Ich fragte den Pakistan-Kenner und Asien-Korrespondenten Willi Germund, der den Auftritt in Islamabad verfolgte.
Er hat nicht nur die Mitwisserschaft zurückgewiesen, er hat auch zurückgewiesen, dass man inkompetent gewesen sei. Das war nicht sehr überzeugend. Die Pakistaner hatten eigentlich einige Erklärungen erhofft. Sie hatten darauf gewartet, dass nach einer Woche von sehr viel verwirrenden Informationen der Premierminister sozusagen Klarheit verschaffen würde. Er hatte schließlich angekündigt, er wolle die Nation ins Vertrauen ziehen. Aber davon war nichts zu hören. Er hat lediglich altbekannte Standpunkte wiederholt und die laufen eben darauf hinaus, dass man nichts gewusst hat. gewusst habe, dass man nicht beteiligt gewesen sei, dass es keine Spaltung oder Spannung zwischen Zivilregierung und dem Militärapparat gebe. Man sei stolz auf die Antiterrorkampagne, die hier in Pakistan von Seiten des Militärs und der Geheimdienste geführt werde. Also Pakistan habe sich im Grunde nichts vorzuwerfen. Er hat zugegeben, dass ein geheimdienstliches Versagen gegeben hat, aber er sagt, das war ja nicht nur die Schuld von Pakistan, sondern der ganzen Welt, weil die Geheimdienste der ganzen Welt Osama eben 10 Jahre lang nicht gefunden haben.
Andererseits versprach er doch auch die Untersuchung der Umstände dieser Kommandoaktion und des Aufenthalts von Bin Laden in Pakistan. Ist das nicht immerhin eher ein Signal jetzt an Obama?
Es ist ein Signal an Obama, es ist ein Signal ans Ausland, es ist auch ein Signal an die Pakistaner, sie sollen beruhigt werden. Nur weiß man sowohl in Washington wie auch hier in Pakistan, dass bisher noch keine einzige Untersuchungskommission in dem ganzen Bestehen Pakistans seit 60 Jahren irgendein Ergebnis zutage gefördert hat, das irgendwie nennenswert glaubhaft war. Sie sind alle im Sande verlaufen. Deswegen hat hier in Pakistan niemand Vertrauen darin, dass diese Untersuchung tatsächlich mit etwas Handfestem aufwarten wird. Und ich glaube auch nicht, dass also zumindest auf der Ebene Washington gespannt ist, was diese Untersuchungskommission zutage bringt. Washington wird darauf drängen, dass unter Umständen auch hinter den Kulissen schon vorher klare Ergebnisse vorgelegt werden. Washington will wissen, wie das Netzwerk aussah. Und da wird Washington deswegen auch extremen Druck ausüben auf Pakistan.
Andererseits versucht der Obama-Sicherheitsberater in den letzten Tagen, die Wogen insofern zu glätten, also er sagte, die pakistanische Regierung möglicherweise habe gar nicht gewusst über den Verbleib von Bin Laden. Ist das denkbar? Kann man so eine scharfe Trennlinie ziehen? Sie ist in Pakistan hier die Armee und der Geheimdienst einerseits und dort diese Zivilregierung, die möglicherweise gar nicht informiert ist?
Ja, zum einen ist es einfach so, dass der Sicherheitsapparat die Zivilregierung eigentlich in die wichtigen sicherheitsrelevanten Fragen nicht einweiht oder nur einweiht, wenn es nicht anders geht. Kayani, der Armeechef, hat erst in der letzten Woche sich darüber beklagt, dass während der letzten 2 Jahre die zivile Regierung nicht ein einziges Treffen mit ihm anberaumt habe, wo man mal Sicherheitsfragen von Pakistan diskutiert hätte. Auf der anderen Seite hat Kayani selber am Montagmorgen, nachdem Osama getötet worden ist, es nicht für nötig gehalten, den Präsidenten zu informieren. Sadari, der Präsident, ist von Obama angerufen worden und informiert worden. Da wusste Kayani schon über eine Stunde lang Bescheid, aber er fand es nicht nötig, das Staatsoberhaupt eben anzurufen, aus dem Schlaf zu holen.
Wer regiert denn da eigentlich konkret jetzt? Ist es die Armee doch mehr als die Regierung?
Also die Armee hat hier ein Monopol auf Außenpolitik und Sicherheitspolitik, internationale Sicherheitspolitik. Da hat die Zivilregierung im Grunde nur ein ganz kleines Mitspracherecht. Die Zivilregierung, die konzentriert sich mehr auf Wirtschaftspolitik oder auf das, was Kritiker ganz offen sagen. Sie sind nur damit beschäftigt, sich an der Macht zu halten. Es gibt aber kein staatsmännisches Gespür oder Bewusstsein in der zivilen Politik hier.
Washington macht Druck jetzt, Gilani verteidigt sich. Pakistan ist ein wichtiger strategischer Player in der Region, hat Einfluss in Afghanistan. Sehen Sie Konsequenzen in dieser strategischen Allianz mit Washington jetzt?
Es ist eine Beziehung, die auf gegenseitigem Misstrauen beruht, aber gleichzeitig gibt es auch eine strategische Abhängigkeit, gegenseitige strategische Abhängigkeit. Pakistan braucht die USA aus finanziellen Gründen, aber auch zum Aufbau der Streitkräfte. Die USA und der Westen benötigen Pakistan im Antiterrorkampf. Pakistan spielt an der Grenze zu Afghanistan eine Art Amboss-Rolle. Immer wenn die ausländischen Truppen in Afghanistan eine Offensive im Osten Afghanistans starten, ziehen pakistanische Einheiten auf der anderen Seite auf, um zu verhindern, dass die Taliban sich über die Grenze davon machen. Diese Kooperation läuft laut westlichen Militärexperten sehr gut. Man muss einfach auch sehen, dass also knapp 1000 ausländische Extremisten festgenommen worden sind. Knapp 500 von denen sind an die USA übergeben worden. Also es gibt eine funktionierende Zusammenarbeit. Es gibt aber auch einen grauen Bereich. Aber ich glaube nicht, dass die USA bereit sind, die Zusammenarbeit mit Pakistan wegen diesem grauen Bereich aufzugeben oder aufzukündigen.
Welches ist dieser graue Bereich und was denken Sie?
Das ist der graue Bereich, wo Pakistan versucht, in Afghanistan mit dem Hilfsmittel der Taliban dort seine politischen Interessen durchzusetzen, also Unterstützung der afghanischen Taliban-Milizen. Es halten sich ja auch nicht ganz unwahrscheinliche Gerüchte, dass die Führung der Taliban hier in Pakistan Unterschlupf gefunden hat, und zwar nicht nur Mullah Omar, sondern andere Figuren auch. Da ist es einfach so, dass Pakistans Sicherheitskräfte seit langem eine traditionelle, historisch gewachsene Verbindung haben und die wollen sie auch nicht aufgeben.
Das ist die, sagen wir, regionalstrategische Debatte. Wie steht es um die innenpolitische? Es gab ja im Vorfeld dieser Rede Oppositionskräfte, die Gilanis Rücktritt sogar forderten wegen der amerikanischen Kommandoaktion. Hat er sich heute Abend innenpolitisch aus der Schusslinie gebracht?
Ich glaube nicht, dass Gilani das übermäßig ernst genommen hat. Er hat auch keinen Grund dazu, weil gerade in der letzten Woche es der Regierung hier gelungen ist, neue Koalitionspartner zu finden und die Basis im Parlament zu verbreitern. Also es gibt im Augenblick überhaupt keine Probleme in der Mehrheitsfrage. Das gehört zum politischen Spiel hier in Pakistan. Und ich glaube nicht, dass er übermäßig sich unter Druck gesetzt fühlt durch diese Kritik aus Reihen der Oppositionsparteien.
Die Einschätzungen von Willi Germund in Islamabad. Nach Deutschland. Dort reden zwar alle ständig von ernsten Krisen und schweren Problemen, aber die Wirtschaft scheint das irgendwie nicht zu merken. Im Gegenteil, die Wirtschaft bricht zurzeit Rekorde. Noch nie hat Deutschland mehr exportiert als im vergangenen Monat. Und noch überraschender, noch nie hat es mehr importiert, seit es Außenhandelsstatistiken führt. Kaspar Selg in Berlin über die Wirtschaftslokomotive Europas.
Für 98 Milliarden Euro hat Deutschland im März Waren exportiert. Das sind volle 16% mehr als im März zuvor. Und es ist mehr als je zuvor. Es ist mehr als je zuvor, obwohl es eigentlich gute Gründe für das Gegenteil gäbe. Die Rohstoffpreise sind in dieser Zeit erheblich gestiegen, was die deutschen Waren verteuert. Und der Euro ist stark gestiegen, was die deutschen Exporte ebenfalls teurer werden lässt. Jedenfalls im Handel außerhalb der Eurozone. Und das sind immerhin 40%. Trotz alledem bricht die deutsche Wirtschaft nicht ein, sondern sie bricht Rekorde. Thorsten Polleit, der Chefökonom von Barclays Capital Germany, begründet diese Rekordfahrt gegenüber dem Deutschlandfunk so.
Die deutschen Firmen sind preislich extrem wettbewerbsfähig. Sie haben in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben gemacht, haben Produkt- und Prozessinnovationen auf den Weg gebracht, sind sehr kosteneffizient geworden und vor allen Dingen produzieren die Güter, die derzeit international nachgefragt werden. Und das schlägt sich in diesem doch ungebremsten Exportboom nieder.
Hauptexportprodukte, die Renner sozusagen, sind dabei die deutschen Renner. Deutsche Autos haben vergangenen Frühling die Wende von der Krise zum Aufschwung eingeleitet. Damals begannen die Autoexporte nach Asien, insbesondere nach China und Indien, schlagartig anzuziehen. Damit profitierte Deutschland indirekt auch stark von den Konjunkturprogrammen in China und anderen Märkten. Wenn Polleit jetzt davon spricht, die deutschen Firmen seien preislich gut aufgestellt, dann stehen zwei Faktoren im Vordergrund. Zum einen haben die Gewerkschaften während der ganzen Krisenzeit weitgehend auf Lohnerhöhungen verzichtet. Die deutschen Löhne sind heute verhältnismäßig tief. Gleichzeitig hat Deutschland mit dem Programm Agenda 2010 vor 10 Jahren Vorsorge getroffen, um die kleineren Posten auf dem Lohnzettel, die sogenannten Lohnnebenkosten, möglichst tief zu halten. Deutschland ist heute auch gegenüber Ländern mit billiger Arbeitskraft konkurrenzfähiger als auch schon. Das hilft jetzt, wenn es ums Exportieren geht. Der Export hat die Wende eingeleitet in der deutschen Wirtschaftsentwicklung. Er bricht noch immer Rekorde. Aber das Wachstum sei heute nicht mehr primär exportbedingt, sagen die Ökonomen. Die Investitionen im Inland, etwa die Bautätigkeit, hätten stark angezogen. Die Inlandnachfrage sei heute wichtiger für das Wachstum als der Export, triumphiert etwa Wirtschaftsminister Brüderle gegenüber ausländischen Kritikern des angeblich rein exportbasierten deutschen Erfolges. Und er nimmt dabei schmunzelnd in Kauf, dass es bei den Exporten in diesem Jahr dennoch einen weiteren Rekord absetzen dürfte. Wenn die Wirtschaft so weiter brummt, dürfte man Ende des Jahres zum ersten Mal für 1 Billion exportiert haben. Für 1.000 Milliarden. 1.000 mal 1.000 Millionen.
Kaspar Selg. Und nochmal kurz zur Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Dort hat es einen versöhnlichen Abschluss gegeben für die Schweizer. Nach ihrem Ausscheiden siegte die Schweiz im letzten Spiel der Zwischenrunde mit 5:3 gegen die USA. Sollen Flüchtlinge in der Schweiz interniert werden? Der Vorschlag aus dem Kanton Bern machte übers Wochenende Schlagzeilen. Heute tagte die Staatspolitische Kommission des Ständerats zum Thema Asyl und sie will die Verfahren massiv verkürzen und dazu auch Asylzentren des Bundes schaffen. Doch mit Internierungslagern hätten die nichts zu tun, Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Von Internierungslagern für Wirtschaftsflüchtlinge sprach gestern der Berner Vizepräsident der Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz Hans-Jörg Käser. Doch von Internierungslagern will die Staatspolitische Kommission nichts wissen.
Ja, wir wollen keine Internierungslager, das wäre einfach unmöglich und wirklich nicht wünschbar.
Sagt klipp und klar SP-Ständerat und Kommissionspräsident Alain Berset. Dass es aber Probleme gibt in der Asylpolitik, davon ist man über die Parteigrenzen hinweg überzeugt. Staatspolitikerin und FDP-Ständerätin Christine Eggersegi spricht konkret die langen Asylverfahren an.
Die Fristen, die wir heute haben, sind nicht nur im Inland außerordentlich lang, sondern auch im Vergleich mit dem Ausland.
Laut SVP-Ständerat Hannes Germann hat sich darum in der Staatspolitischen Kommission gezeigt,
dass ein breiter Wunsch da ist, die Verfahren zu beschleunigen, aber auch gewisse Zentralisierungsmaßnahmen zu treffen.
Die Staatspolitische Kommission unterstützt darum einstimmig einen Vorschlag des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, der unter anderem die Schaffung neuer Verfahrenszentren des Bundes anregt. Möglichst viele Asylverfahren sollen künftig in diesen Verfahrenszentren abgewickelt werden, erklärt Eggersegi, anders als heute.
Heute kommen die Flüchtlinge in die Schweiz. Sie werden befragt und dann wird eine Anhörung gemacht und nach dieser Anhörung werden sie dann auf die Kantone verteilt. Und künftig werden sie bis zum erstinstanzlichen Entscheid in diesen Zentren bleiben.
Mit Internierungslagern hätten diese Verfahrenszentren nichts zu tun, betont auch Justizdirektorin Simonetta Sommaruga.
Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Lager oder sogar Internierungslager zu planen, sondern es geht darum, dass wir Bundeszentren haben, wo eben die Entscheide vom Gesuchstellen über die Anhörungen bis zu den ersten Entscheiden, wo alles an einem Ort gemacht wird, wo aber auch eine Rückkehrberatung stattfindet. Wenn das alles an einem Ort passiert, für den großen Teil der Asylverfahren, gewinnen wir natürlich. Wir sind rascher, aber wir haben auch mehr Fairness, weil wir eben mit einem gut ausgebauten Rechtsschutz sicherstellen können, dass die Asylsuchenden gut beraten werden.
Da mit den neuen Verfahrenszentren Kompetenzen auf den Bund übertragen würden, die neuen Zentren aber auf Kantonsterritorium zu stehen kämen, sind lange Verhandlungen mit den Kantonen absehbar. Die Verfahrenszentren könnten darum auch erst in etwa 5 Jahren den Betrieb aufnehmen. Bereits in diesem Dezember soll aber ein anderer, erster Teil der Asylgesetzrevision in die Räte kommen. Geplant sind rasche, kleinere Änderungen, die das Asylverfahren ebenfalls beschleunigen sollen. Schweizer Botschaften im Ausland beispielsweise sollen künftig keine Asylgesuche mehr entgegennehmen dürfen und Kriegsdienstverweigerung soll nicht mehr als Asylgrund gelten. Auch wenn gewisse Schutzsuchende damit den Weg in die Schweiz nicht mehr finden werden, in einer ersten Stellungnahme begrüßt die Schweizerische Flüchtlingshilfe den geplanten, tiefgreifenden Umbau des heutigen Asylverfahrens als fair und richtig.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit grünen Aussichten in Abu Dhabi, windigen Ziffern in China, ökonomischem Boom im amerikanischen Süden und Schweizer Kühen und Brücken am Himalaya. Wind, Wasser, Sonne und Erdwärme können im Prinzip den Energiebedarf der Menschheit zu 3/4 decken bis ins Jahr 2050. Zu dem Schluss kommt der Weltklimarat der UNO, der heute in Abu Dhabi einen umfangreichen Grundlagenbericht zu den erneuerbaren Energien präsentiert hat. Mehr als 100 Fachleute aus der ganzen Welt haben mitgearbeitet. Grüne Aussichten also. Es gibt aber eine Bedingung. Die Politik muss wollen. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Der Weltklimarat der UNO nehme auf die Politik Einfluss, aber nicht direkt, sondern indem man Möglichkeiten aufzeige, sagte der Energieökonom Ottmar Edenhofer heute bei der Vorstellung des Energieberichtes. Er leitet die Expertengruppe, die den Bericht koordiniert hat.
Die IPCC has the intention and the mandate to be policy relevant, to provide this policy relevant information to the stakeholders without formulating, designing specific policies.
Der dicke Wälzer mit über 120 Autorinnen und Autoren ist nicht ein Kochbuch für eine Zukunft, in der wir alle unsere Energiebedürfnisse mit sauberer Sonnen-, Wind- oder Wasserenergie stillen, sondern der Bericht entwirft Szenarien, wie unsere Zukunft verlaufen kann. Eine Zukunft, in der immer mehr Menschen immer mehr Energie benötigen. Und zwar basierend auf gesichertem aktuellem Wissen. Nicht weniger als 164 verschiedene Varianten zeichnet der Bericht nach. Starke staatliche Förderung, keine Förderung, mit kostendeckender Einspeisevergütung oder ohne, ohne Atomenergie oder auch mit. Dies und noch vieles mehr wurde durchgerechnet mit aktuellen historischen Daten und wahrscheinlichen Trends. Durchgängig scheint eine Entwicklung unaufhaltsam. Der Preis der erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind und Wasser sinkt und ihre Wirtschaftlichkeit steigt und damit auch ihre Rolle in allen durchgespielten Szenarien.
Irrespective what the precise combination is, renewables in all these scenarios will play an important role.
Auch in der Schweiz wurde mitgedacht am Energiebericht des Weltklimarates. Rolf Wüstenhagen, Professor an der Universität St. Gallen vom Institut für Wirtschaft und Ökologie, hat mitgeschrieben am vielleicht schwierigsten Kapitel, jenem, das sich mit Politik, Finanzierung und Umsetzung befasst. Sein Team ist zum Schluss gekommen, dass vor allem politische Stabilität ein wichtiger Erfolgsfaktor für die erneuerbaren Energien sei.
Übertragen auf die Schweiz bedeutet das zum Beispiel, dass die Einspeisevergütung, die man hier hat, gut funktioniert hat und dass es sinnvoll ist, dieses Instrument beizubehalten, aber eben gezielt die politischen Risiken, die für Investoren noch bestehen, abzubauen.
Ein politisches Risiko kann beispielsweise sein, dass plötzlich die Spielregeln für die Einspeisevergütung von zum Beispiel Solarstrom ändern. In der Form von Szenarien zu zeigen, dass Stabilität sich lohnt, darin sieht auch Stefan Singer, Klima- und Energieexperte des WWF, eines der großen Verdienste des Energieberichtes des Weltklimarates.
Das ist eine Trendgeschichte. Wenn die IPCC sagt, ja, das machen wir, dann ändert sich die Politik. Nicht heute, nicht morgen, aber sie trägt dazu bei, dass es mehr Bewusstsein gibt, dass es mehr Vertrauen gibt und in dem Falle auch in den Vorstandsetagen derjenigen, die das zu entscheiden haben, auch mehr Entscheidungen pro erneuerbare Energien fällt.
Vertrauen in erneuerbare Energien schafft der Energiebericht, denn er stellt immerhin einen Konsens dar, hinter dem nicht weniger als 194 Länder stehen, darunter auch die Schweiz. Der Bericht des Weltklimarates über die künftige Rolle und die Möglichkeiten der erneuerbaren Energien liegt seit heute auf dem Tisch. Jetzt ist die Politik gefordert.
Patrick Tschudin. Kein Land investiert mehr in grüne Technologien als China. Inzwischen ist das chinesische Green Tech-Geschäft rund 45 Milliarden Euro wert, schätzt die Umweltorganisation WWF in einer heute veröffentlichten Studie. Dazu gehört auch die Produktion von grünem Strom. Noch in den abgelegensten Provinzen des Riesenreichs werden derzeit Windräder und Solarzellen gebaut. Allerdings, viele liefern gar keinen Strom. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Die Zahlen sind höchst beeindruckend. Seit 2005, also in nur 6 Jahren, hat China die Kapazität seiner Windkraftanlagen beinahe um das 40-fache gesteigert. Auf aktuell 45 Gigawatt Leistung. Das ist fast 3-mal mehr, als alle Schweizer Kraftwerke zusammen leisten. Damit ist China nun vor den USA der Windkraft-Champion. Doch ein Blick hinter die nackten Zahlen löse Ernüchterung aus, sagt Haibing Ma, Spezialist für China und erneuerbare Energien beim US Think Tank World Watch Institute.
About 1/3 of China's installed wind capacity hasn't been connected to any grid.
Ein Drittel aller Windräder in China seien nämlich gar nicht ans Stromnetz angeschlossen, sagt Haibing Ma. Das heißt, eine Stromleistung, wie sie 14 moderne Atomreaktoren zusammen erbringen, wird vergeudet. Milliarden seien so verschwendet worden und fehlten für andere, sinnvollere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Mitschuldig an dieser Fehlentwicklung ist das rasante Wachstum der Windkraft in China. Eine Sturm- und Drangperiode, angestachelt von der Regierung und nun außer Kontrolle geraten. Vor wenigen Jahren, zu Beginn des Booms, rechneten die chinesischen Behörden für 2010 mit einer Windkraftkapazität von 4 Gigawatt im Land. Lediglich 10% von dem, was seither tatsächlich installiert worden ist. Dazu habe die Regierung völlig falsche Anreize gesetzt, sagt der Energieexperte Haibing Ma.
All players involved have its own incentives to contribute to more installed capacity instead of more grid-connected capacity.
Alle Beteiligten erhielten Anreize, um jeden Preis neue Windanlagen zu bauen. Ob sie ans Stromnetz angeschlossen sind oder nicht, spiele dabei keine Rolle. Die windreichsten Gebiete Chinas liegen weit ab von den Stromverbrauchern, den Industriezentren und Großstädten. So richteten die meist staatlichen Stromkonzerne große Windfarmen in diesen windreichen Gebieten, ohne sich darum zu kümmern, dass es kaum Leitungen gibt, um den Strom zu den Verbrauchern in den Zentren zu transportieren. Hauptsache, sagt Haibingma, die Zahlen sehen gut aus.
The state-run companies doesn't care whether it's connected or not, but on their financial reports, it's a good number.
Es bräuchte Milliardeninvestitionen, um die nötigen Starkstromleitungen zu bauen. Doch die windreichen Provinzen sind zu arm, um diese Summen aufzubringen. So drehen sich in der wirtschaftlich zurückgebliebenen Provinz Innere Mongolei sogar die Hälfte aller Windräder, ohne dass irgendjemand von ihrem Strom profitieren könnte. Stattdessen rauchen die Schlote der Kohlekraftwerke umso mehr. Noch immer liefern sie 80% der chinesischen Elektrizität. Wenigstens habe die chinesische Regierung das Problem nun erkannt, sagt Energieexperte Haibing Ma, und sie gehe es im neuen Fünfjahresplan an.
The investment in grid amounts to more than $380 billion between 2011 and 2015 to increase the grid capacity.
Über 380 Milliarden Dollar sollen von 2011 bis 2015 in den Ausbau der Stromleitungen gesteckt werden. Bleibt zu hoffen, dass die Anreize diesmal richtig gewählt werden. Angesichts des Klimawandels und der unsicheren Energiezukunft wäre alles andere beunruhigend.
Der amerikanische Bürgerkrieg ist nationaler Mythos und historische Zäsur zugleich in den Vereinigten Staaten. 150 Jahre ist das her. Wirtschaftlich gesehen kämpfte damals der industrialisierte Norden gegen den landwirtschaftlichen Süden und nach geschlagener Schlacht lag der Süden in Trümmern. Er gilt seither als rückständig. Doch das Image trügt, denn ökonomisch erlebt der Süden gerade so etwas wie einen Boom. Der Beitrag von Peter Vögerli aus South Carolina.
Vor 150 Jahren, mit Beginn des amerikanischen Bürgerkrieges, war der Süden als Agrarstaat dem Norden industriell hoffnungslos unterlegen. Die Südstaaten waren so sehr auf die lukrative Baumwollproduktion fixiert, dass deswegen in den 1850er Jahren sogar Grundnahrungsmittel Mangelware zu werden drohten. Und allein die Stadt Lowell in Massachusetts, also im Norden, betrieb 1860 mehr Baumwollspindeln als die gesamten 11 Südstaaten zusammen. 150 Jahre später hat sich die Situation gewandelt. Die Musik spielt in mancherlei Hinsicht im Süden. Denn in den vergangenen 10 Jahren hat statistisch gesehen alle 22 Minuten ein Einwohner die Autohochburg Detroit verlassen, während der Süden in der gleichen Periode einen Zustrom von 14 Millionen oder 14% an Bewohnern zu verzeichnen hatte. Toyota, Honda und BMW bauen Fabriken im Süden. Verschiedene BMW-Baureihen würden weltweit exklusiv in South Carolina hergestellt, erklärt Joe Wilson, republikanischer Kongressabgeordneter von South Carolina.
Every X5, X6, Z3, Z4 in the world has been made in South Carolina in a non-unionized facility.
In einer Fabrik ohne Gewerkschaften, merkt Wilson am Rande an. Doch dies ist eine wichtige Randbemerkung. Sogar Boeing habe eine zweite Produktionslinie von Washington State nach South Carolina verlegt, nachdem die Gewerkschaften im Bundesstaat Washington ein 10- und dann ein 8-jähriges Streikverbot abgelehnt hätten, erklärt Joe Wilson.
Boeing needed a 10-year no-strike clause and the union said no. And when they did, then Boeing was really forced to relocate a second line in South Carolina, which is great.
In South Carolina, wo der gewerkschaftliche Organisationsgrad amerikaweit am geringsten ist, sei man darauf mit Handkuss eingegangen.
Well, in fact, we have the lowest percentage of union membership in the United States.
10.000 Quadratmeter groß wird die neue Fabrik und 3.500 Arbeitsplätze werden geschaffen. Neben dem geringen Gewerkschaftsgrad und den tiefen Einkommensteuern für Private ist Platz ein wesentlicher Standortfaktor für South Carolina. Auch die Schweizer Firma Chronotex, die Holzwerkstoffe und Laminatfußböden herstellt, hat ihre gesamte Nordamerika-Produktion in Barnwell, South Carolina, in einer hochautomatisierten Fabrik angesiedelt. 1.000 Trucks pro Woche befahren das Gelände mitten in einem Waldgebiet, erzählt Direktor Norm Voss.
We'll run probably well over 1,000 trucks a week in and out of here.
Neben dem Platz und dem Holzreichtum sei es das Know-how der lokalen Arbeiter, das den Standort attraktiv mache. Die nahegelegene Atomanlage, die seit den 50er Jahren in der Region ist, habe eine Tradition gut ausgebildeter Arbeiter gefördert. Industrie sei in der Region akzeptiert, erklärt Norm Voss, Umweltauflagen weniger restriktiv als anderswo.
There are not a lot of other environmental requirements. This area is used to heavy industry.
Darüber hinaus sorgen der Seehafen von Charleston und der Flughafen von Atlanta, passagiermäßig der größte Hub der Welt, für exzellente Verbindungen. Und schließlich, ganz am Anfang der positiven Standortfaktoren, wird von allen Experten, auch vom Schweizer Wirtschaftsprofessor Alfred Mettler von der Georgia State University in Atlanta, meist das Wetter genannt.
Für mich schon. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn man mit den Leuten spricht, was ihnen eigentlich gefällt hier im Süden, dann ist das Wetter fast immer unter den ersten Punkten, die erwähnt werden.
Schulen, Wetter, ja die Lebensqualität insgesamt sind vor allem wichtig für die Ansiedlung von Kaderleuten. Seit den 60er Jahren, seit der Erfindung der Klimaanlage und seit dem Ausbau des amerikanischen Straßennetzes in den 50er Jahren wurde der Süden als attraktiver Wirtschaftsstandort auch von ausländischen Firmen entdeckt. Fast still und heimlich.
Ein Viertel aller Länder haben den Anschluss an die globalen Märkte verloren. Sie zählen zu den sogenannten ärmsten Staaten der Welt. Und ihre Vertreter beraten diese Woche an einer Konferenz in Istanbul mit den reichen Staaten. Die Frage ist die alte. Was kann getan werden, um sie wirtschaftlich voranzubringen? Seit 50 Jahren beschäftigt diese Frage auch die offizielle Schweiz. Seit damals gibt es eine schweizerische Entwicklungszusammenarbeit. Die heutige Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA, feiert. Und wir schauen genauer hin diese Woche in drei traditionelle Schwerpunktländer. Was hat die Schweizer Hilfe gebracht? Heute führt uns unsere Asienkorrespondentin Karin Wenger ins bergige Nepal.
Schweizer Entwicklungshilfe war in Nepal für viele Jahre eine handfeste Sache. Überall im Land stößt man auf Hängebrücken, Konstrukte aus Stahlseilen und Eisenplatten, die ganz oder teilweise von der Schweiz finanziert und gebaut wurden. Eine davon befindet sich auf halber Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara, einer Provinzstadt im Süden des Annapurna-Massives. Die Brücke führt über den Fluss Trishuli. Sie wurde 2003 von Helvetas mit Geldern des Bundes gebaut. Auf beiden Seiten der Brücke hat es heute kleine Geschäfte, Teestände, Krämerläden und gar ein Hotel für Kanufahrer. Die Bauern der Umgebung kämen hierher und verkauften ihr Gemüse auf beiden Seiten der Brücke oder fuhren nach Kathmandu oder Pokhara. Jeden Tag würden ca. 1500 Personen die Brücke überqueren. Einige würden viele Stunden zu Fuß gehen, bis sie hier ankämen, sagt Kin Bahadur Gurung, der lokale Vorsitzende des Brückenbaukomitees. Er betreibt selbst einen ertragreichen Laden auf der einen Seite der Brücke. Der Bau von Fußbrücken gehört seit den 60er Jahren zur Schweizer Entwicklungsarbeit in Nepal. Ab den 80er Jahren wurde der Brückenbau systematisch vorangetrieben und seither wurden mit Schweizer Hilfe über 4000 Brücken im Land gebaut. In einem Bergland wie Nepal, durch das mehr als 6000 Flüsse und Bäche flössen, seien Brücken von unschätzbarem Wert, sagt Shashi Shah, der im Brückenbauprojekt von Helvetas arbeitet.
The bridge provides opportunity to sail.
Die nepalesische Bevölkerung könne dank der Brücken ihre landwirtschaftlichen Produkte einfacher auf den Markt bringen und sie erhalte Zugang zu Schulen und Krankenhäusern. Die Schweizer gehörten zu den ersten Entwicklungshelfern in Nepal. In den 50er Jahren förderten sie noch Käseproduktion, importierten Braunvieh für die Milchwirtschaft und halfen den tibetanischen Flüchtlingen, eine Teppichindustrie aufzubauen. In den 60er Jahren habe man dann vermehrt auf Berufsbildung und Wirtschaftsförderung gesetzt. Die Entwicklungszusammenarbeit habe sich verändert, die Projekte seien ganzheitlicher und die Bevölkerung mehr involviert worden, erzählt Thomas Gass, der Schweizer Botschafter in Nepal.
Wenn man landwirtschaftliche Produktion fördert, muss man auch den Kontakt zum Markt fördern. Das heißt, es braucht Straßen, es braucht Brücken, es braucht Lagermöglichkeiten für die Agrarprodukte. Und dann merkt man auf einmal, dass natürlich die Ausbildung sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang und natürlich auch die Gesundheit. Und so gab es dann in den Später in den 70er Jahren gab es diese integrierten Projekte.
In den Jahren des Bürgerkrieges von 1996 bis 2006 erweiterte die Schweiz ihre klassische Entwicklungsarbeit mit Friedensarbeit. Sie förderte unter anderem sehr erfolgreich den Dialog zwischen den Maoisten und der Regierung, der 2006 zum Friedensabkommen führte. Heute investiert die Schweiz jährlich rund 20 Millionen Franken in ihre Entwicklungszusammenarbeit in Nepal. Längst wurde das Land auch von anderen Geberländern entdeckt, doch Nepal, eingeschlossen zwischen Indien und China, gehört trotz aller Hilfe immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt. Die ausländische Entwicklungszusammenarbeit habe versagt, weil sie nicht zu einem größeren Bewusstsein und Unabhängigkeit, sondern zu mehr Abhängigkeit geführt habe, kritisiert der 71-jährige Devendra Rajpandai, Autor des Buches Nepals missratene Entwicklung.
Because of foreign aid, Nepali people or Nepali leaders more particularly didn't get a chance to really think these things through on their own.
Die ausländischen Entwicklungshelfer hätten es der nepalesischen Führung sehr einfach gemacht. Sie hätten ihr die Verantwortung abgenommen, eine eigene Vision für das Land zu entwickeln und diese zu verwirklichen, sagt Pandai, der jahrelang selbst in der Regierung war, zeitweise als Finanzminister. Entwicklungszusammenarbeit sei heute eine Industrie und die Schweiz ein Teil davon.
Look at Switzerland for example. They would come and build a road in the past and then take the obligation that they will maintain it for 10 years also.
Die Schweiz habe Straßen gebaut und diese dann 10 Jahre lang instand gehalten, mit der Folge, dass die Regierung heute glaube, sie sei nicht für die Straßen verantwortlich, bemängelt Pandai, der trotz aller Kritik findet, dass die Schweizer Entwicklungshilfe viel verantwortungsvoller sei als jene der meisten anderen Geberländer. Dass den Regierungen der Entwicklungsländer mehr Verantwortung übertragen werden muss, haben inzwischen auch die Geberländer verstanden. So entstand im Jahr 2006 die Pariser Deklaration, die fordert, dass die Regierungen der Entwicklungsländer eine wichtigere Rolle spielen sollten. Die Geldgeber sollten die Projekte nicht mehr selbst, sondern durch die Regierung durchführen. Obwohl dieser Ansatz Pandais Forderungen entspricht, findet auch er Kritiker. Vor allem in einem Land wie Nepal, das eine schwache Regierung hat und immer noch mit den Nachwehen des 10-jährigen Bürgerkrieges kämpft. Die Projekte würden so wegen Korruption und schlechter Regierungsführung verzögert und verteuert, heißt es. Thomas Gass kennt diese Vorwürfe und auch die Probleme, die er Herausforderungen nennt. Verantwortung abzugeben sei jedoch die zentrale Aufgabe der Entwicklungsarbeit, auch wenn man dafür einen Preis zahlen müsse.
Um das Land zu befähigen, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung selber voranzutreiben. Konkret heißt das, dass man nicht immer jeden Franken und jeden Dollar kontrollieren kann, dass die Finanzberichte nicht rechtzeitig kommen, nicht vollständig sind, dass man dann nochmal nachbohren muss, dass Korruptionsfälle zum Teil aufgedeckt werden. Und das sind Prozesse, die gibt es auch in westlichen Ländern, aber die sind ein sehr wichtiger Teil der Entwicklungszusammenarbeit.
Und so wird heute die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit weniger mit Stahlseilen und Ingenieuren durchgeführt, sondern in Workshops, in denen diskutiert wird, was die Rolle des Staates ist und welche Rechte und Pflichten die Bürger haben. Die Hängebrücken aber könnten bald ganz aus dem Portfolio der Schweizer Entwicklungsarbeit verschwinden. Die Regierung soll sie selber bauen. Die Passanten bei der Hängebrücke zwischen Kathmandu und Pokhara freut das nicht. Sie trauen den Schweizern mehr als ihrer Regierung. Nur eine leise Kritik äußern sie an der Brücke. Statt einer Fußbrücke hätten die Schweizer doch gleich eine Autobrücke bauen können. Da kommt auch die Schweizer Entwicklungshilfe an ihre Grenzen. Eine Autobrücke macht schließlich nur Sinn, wenn es auf beiden Seiten eine Straße hat. Und diese fehlen noch oft in Nepal, trotz unzähliger Entwicklungsprogramme.
Karin Wenger war für uns auf Reportage in Nepal. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.